Ja, es ist wunderschön, mit euch zusammen hier den Herrn anzubeten. Jesus, den Gott Emmanuel, den Gott, der uns nahe ist, der bei uns ist. Amen. Und er hat auch den Sieg vollbracht und will uns in seinen Sieg führen. Und wir werden jetzt ein, zwei Zeugnisse hören und kommen dann auch zu der Botschaft. Das Thema der Predigt heute ist, wie lerne ich, die Angriffe des Bösen abzuwehren? Wie gehe ich damit um, wenn ich angegriffen werde? Genau, Miriam und Hermann, kommt doch bitte und berichtet von euren Erfahrungen.
Einen recht schönen guten Morgen. Ich wurde gebeten, ein Zeugnis zu geben. Eigentlich hätte das auch mein Papa machen können, aber er meinte, mach du das mal. Ich komme seinem Wunsch ab und an mal auch gerne nach. Ich möchte starten. Zurück im Jahr 2009 erhielt ich im Sommer eine Brustkrebsdiagnose. Und nach der Diagnose bin ich mit meinem Bruder zusammen, der war bei der Diagnosenstellung mit dabei, bin ich nach Hause gefahren zu meinen Eltern. Ich habe gesagt, ist Krebs. Und wir haben erstmal gemeinsam eine Runde geheult, wie sich das gehört, weil wir einfach gar nicht wussten, also war ja auch neu für uns in unserer Familie. Und ich habe mich dann abends eingeschlossen. Ich habe die Musikanlage knalllaut angemacht. Ich glaube, das Haus hat gebebt, weil ich nicht wollte, dass andere hören, wie ich zu Gott geschrien habe. Das Ganze fiel in eine Zeit, in der ich mit Gott, ich darf es mal so sagen, auf Kriegsfuß stand. War eine andere Geschichte. Jedenfalls hatte ich mich, ein paar Monate vorher hatte ich zu Gott gesagt, okay Gott, wenn du offensichtlich nicht an meinem Leben interessiert bist, wenn du nicht redest, ich kann auch meine Klappe halten. Ich habe geschwiegen. So. Das war die Voraussetzung, mit der ich in mein Zimmer gegangen bin, mich eingeschlossen habe und ich habe die Musikanlage, wie gesagt, volle Lotte laufen lassen. Und das Erste, was in meinen Kopf kam, war, Langewitz, tja, jetzt hast du den Salat, hm? Jetzt schweigst du. Und du hast gesagt, du würdest schweigen. Wie konntest du denn da zu Gott kommen? Jetzt fängst du an, wo du mit dem Allerwertesten so richtig auf Grundeis gehst, Brustkrebsdiagnose, jetzt kommst du wieder zurück zu ihm. Ich sage, ja. Und im Hintergrund lief dann irgendwann das Lied Blessing and Honor, Glory and Power be unto the Ancient of Days. Lobpreis und Ehre, Ruhm und Stärke sei dir dem ewigen Gott. Für immer gehört dir das Königreich. Und das lief im Hintergrund. Und ich war unten und ich habe Rotz. Und ihr könnt es mir wirklich glauben, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt, ich war 35, schlicht und ergreifend zu jung zum Sterben. Klar, dass ich irgendwann sterben muss, aber ich wollte nicht so früh sterben. Das habe ich Gott auch gesagt. Ich habe auch zu Gott gesagt, Gott, es tut mir leid, wenn ich in den letzten Monaten geschwiegen habe. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Und ja, es ist schon irgendwie, ich fühlte mich ziemlich jämmerlich dabei, als es dann wieder hart auf hart ging, so schnell wieder zu ihm zurückzukommen und mein Schweigegelübde zu brechen. Auf jeden Fall, das Ganze hatte sich sehr, sehr schnell erledigt. Ich musste ihn an meiner Seite wissen in dieser Situation. Und ich bin wieder zu ihm zurückgekehrt. Und im Hintergrund, wie gesagt, lief dieses Lied, Ancient of Days. Und ganz am Ende heißt es, und dein Königreich wird in Ewigkeit bestehen. Singet unserem ewigen Gott. Und da ist mir etwas klar geworden. Und ich habe mich zu ihm bekannt. Und ich habe in meinem Zimmer gestanden und ich habe gerufen, Gott, ich bin dein Kind. Ich bin deine Tochter. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und der Teufel hat keine Macht über mich. Wenn ich sterbe, was durchaus der Fall sein kann, dann werde ich nicht sterben, weil der Teufel es will, sondern weil du, Jesus Christus, der du dein Leben für mich gegeben hast, mich bei dir zu Hause haben willst. Das ist der einzige Grund. Ich habe ein Statement gemacht, damals vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Für mich war damit die Sache dann eigentlich relativ klar und ich dachte, ich würde in Ruhe gelassen werden. War es aber nicht. Ich kam ins Krankenhaus, ich wurde operiert und tagsüber war alles gut. Tagsüber, ich bin durch diesen Garten im Krankenhaus marschiert, ich habe gebetet, es war großartig. Und dann kamen die Abende und dann kamen die Nächte und ich war alleine mit mir und ich war alleine mit meinen Gedanken. Tagsüber kannst du noch Leute anrufen, kriegst du Besuch und so weiter. Ich war abgelenkt. Und abends kamen dann diese nagenden Gedanken. Lange Witz, ganz große Nummer. Hm? Du glaubst doch an Krankenheilung. Hast ja sowas auch gesehen in der Vergangenheit, dass Gott Leute gesund gemacht hat. Und jetzt? Was ist los? Jetzt liegst du hier selber. Hm? Können sie auch dran sterben? Was machst du? Glaubst du immer noch? Glaubst du wirklich, dass Gott sich um dich kümmert? Guck dich doch mal an. Liegst doch hier. Scheint ja nicht so zu sein. Und mit den Gedanken, die mich echt umgetrieben haben, ich habe Rotz und Wasser geheult zu dem Zeitpunkt, mal wieder, bin ich in die Krankenhauskapelle gegangen. Die war abends leer. Ich bin reingegangen. Ich habe, es gibt so manche Sachen, da reagiere ich etwas verhalten drauf. Das sind auch sehr viele wohlgemeinte christliche Tipps. Tue dies, dann passiert dies und jenes. Mag häufig auch so sein. Ich war da so ein bisschen zurückhaltend. Ich kriegte in der Zeit einen sehr netten Brief von einer Bekannten, einem sehr guten Bekannten aus Schottland. Darin stand da nur, don't tell God how big your problem is, tell the problem how great your God is. Heißt, sage Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sondern sage dem Problem, wie groß dein Gott ist. Und ich habe dort gestanden und wie gesagt, Rotz und Wasser geheult in dieser Kapelle. Und ich hatte zuerst Gott mein Herz ausgeschüttet. Lieber Herr Jesus, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich habe gejammert, getan und gemacht. Und dann kam mir dieser Vers, den diese Frau geschrieben hatte, in den Sinn. Und ich habe dann gesagt, Krebs, ich werde nicht an dir sterben. Ich werde, wenn ich sterbe, dann, weil wie gesagt, Jesus mich bei sich haben will. Aber es gibt einen Unterschied. Mein Jesus ist größer als du. Und langsam aber sicher kam in mir, in meine Gedanken, das drehte sich und es kam zu einem Perspektivenwechsel. Und das ist das große Geschenk, was wir haben. Das Problem mag groß sein. Das Problem verschwindet dann auch nicht. Ich habe immer noch Krebs gehabt. Ich hatte immer noch Operationen vor mir. Ich hatte immer noch die Chemotherapie und die Bestrahlungstherapie. Das hatte ich alles noch vor mir. Das hat sich nicht geändert. Aber meine Perspektive hat sich geändert, weil über der Diagnose Jesus Christus steht. Weil über dieser Diagnose ein Gott steht, der sein Leben, der mein Leben in seinen Händen hält und der gesagt hat, du bist mein Kind, du bist meine Tochter, sei dir dessen bewusst, wer du bist und berufe dich darauf und sag dem Teufel, wer du bist. Und ich habe dann gesagt, Teufel, ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen kirchenfreundlich auf den Sonntagmorgen mit Übertragung. Teufel, du hast kein Anrecht an mir und du bist ein Lügner und du bist ein Dieb und du bist ein Sauhund. Dass du meinst, du müsstest mir Angst einjagen, dass du meinst, du müsstest die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, klein machen und du müsstest mich daran zweifeln lassen. Das lasse ich jetzt nicht mehr zu, so wahr ich Mirjam Langewitz heiße, von Gottes Gnaden. Mirjam Langewitz, ich bin seine Tochter, ich bin, wer bist du? Du bist an dem Tag, an dem Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, musstest du zurückkehren und du musstest den Staub fressen. Und du bildest dir ein, du könntest mich so fertig machen, das lasse ich nicht mehr zu. Das geht nicht. Und ich bin jeden Abend heulend reingegangen in diese Kapelle. Ich kam jeden Abend wieder raus. Ich habe mich ins Bett gelegt im Krankenhaus. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier, bis dann eines Tages der Chefarzt ins Zimmer gekommen ist. Und der Chefarzt fragte, Langewitz, ich sehe das hier in den Krankenakten. Sie sind die Einzige, die keine Beruhigungsmittel bekommt oder nimmt. Die marschieren abends dann immer über die Station, bei der Krebsstation, und verteilen da wohlredend die ganzen Medikamente. Beruhigungsmittel, Schlafmittel, einmal alles frei Haus. Ich sage, wissen Sie, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube an diesen Jesus, von dem es in der Bibel steht, er starb für meine Schuld, er starb für meine Sünde. Er kennt mein Leben und er hält mein Leben in seiner Hand. Und an diesen Jesus darf ich glauben. Ich sage, und das macht mir die Schultern frei. Deswegen kann ich eigentlich im Grunde genommen ziemlich froh und dankbar sein. Und er grinste und sagte, Frau Langewitz, ich darf mich in den Urlaub verabschieden mit meiner Familie. Sie können daran glauben, meine Frau, meine Kinder und ich, wir werden für Sie beten. Wir sind Christen. Und ich saß dann da und dachte so, wow, das ist echt, das ist richtig gut. Das war die Zeit im Krankenhaus. Als ich dann zu Hause gewesen bin, die Chemo fand statt. Mit jeder Chemo wurde nach ungefähr 2 Stunden ein Hebel umgelegt. Ich hatte ein 2-Stunden-Fenster gehabt, in dem ich noch einmal essen konnte. Ich lag danach dann zu Hause und ich habe dann mit jeder Chemo, dauerte es länger, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Mir ging es wirklich schlecht. Und ich habe dann irgendwann einen Freund eine Nachricht geschickt. Ich sage, du weißt was, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Rotz. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich dachte ja, eigentlich hätte ich das ganze Thema mit Angst und Teufel und so weiter durch. Die Fronten waren geklärt. Nein, es ging weiter. Ich habe meine Mutter irgendwann, als es mir selber besser ging, zum Krankenhaus zu einer Untersuchung gebracht. Ich war mittags in der Physiotherapie, kriege einen Anruf vom Chefarzt, Frau Langewitz, Sie haben ja heute Morgen Ihre Mutter reingebracht. Ich wollte Sie darüber informieren, dass sie auf der Intensivstation liegt. Sie hatte ihren Herzstillstand gehabt, direkt hier. Wäre es irgendwo anders passiert, würde Ihre Mutter nicht mehr leben. Und ich stand da und dachte, geht's noch? Ich meine, mir geht's ja sowieso schon. Also sowas brauche ich jetzt nicht noch. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe es Papa gesagt. Papa, denen ging es damit auch nicht richtig gut. In der Folgenacht lag ich im Bett und ich hatte mit dem Arzt aus dem Krankenhaus gesprochen. Er sagt, Frau Langewitz, wenn so etwas öfters vorkommt, dann sollten Sie darüber nachdenken, dass die Brust abgenommen wird. Und ich lag im Bett und tastete einen Knoten. Ich war mitten in der Chemotherapie. Ich habe einen weiteren Knoten getastet. Ihr könnt euch nicht diese Nacht vorstellen, in der ich hin und her, ich hatte sonst immer meine Eltern gehabt. Meine Eltern haben viel für mich in der Zeit gebetet. Und ich bin zu ihnen hingegangen. Ich sage, mir geht's nicht gut und ich kann nicht mehr. Und ich bin kraftlos und könnt ihr nicht für mich beten? Da war keiner da. Meine Mutter lag auf Intensiv. Papa, denen ging es damit auch nicht gut. Und ich habe bis morgens um 4:30 habe ich komplettes Kopfkino gehabt. Ich habe alles durchlaufen lassen. Und es wurde immer mehr, es wurde immer mehr, es wurde immer wilder. Und dann dachte ich, Langewitz, du hohle Hupe, was hast du gelernt in den letzten Monaten? Mach dich auf, beruf dich darauf, wer du bist. Wer bin ich denn? Ich bin seine Tochter. Hey, und der Teufel hat kein Anrecht. Hat kein Anrecht. Er ist ein Lügner. Er ist ein Dieb. Er flößt dir die Angst ein. Also, was hast du gelernt? Jetzt komme ich zurück auf 1. Timotheus 2,7. Er hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe dann meine Beine aus dem Bett geworfen. Und bin zum Fenster gegangen, ich habe das Fenster weit geöffnet. Ich sage, Teufel, hier hat der Maurer ein Loch für dich gelassen. Da vorne, raus, in dem Namen Jesu. Ich übernehme die Autorität über dich, weil ich seine Tochter bin. Du hast kein Anrecht an mir. Und jetzt raus, lass mich mit deinen Gedanken zufrieden. Ich gehe nachher zur Ärztin, ich lasse das abklären. Aber jetzt will ich schlafen. Das brauche ich. Ich bin wieder zurück ins Bett, habe mich umgedreht, habe perfekt geschlafen, war um 10 Uhr beim Arzt, Ärztin oder bei der Ärztin. Ärztin sagt, Frau Langewitz, es ist Narbengewebe, es tut weh und es schwillt an. Und nein, es ist keine neue Zyste. Sie können ganz beruhigt sein. Es ist alles in Ordnung. Was ich sagen will, lasst euch nicht fertig machen. Wenn ihr so etwas habt, lasst euch nicht fertig machen. Wisst, wer ihr seid in Jesus Christus. Nehmt es für euch in Anspruch und wendet es selber an. Ihr braucht nicht zu sagen, lieber Herr Jesus, bitte mach das und dieses und jenes. Er, du hast die Möglichkeit. So. Entschuldigt, jetzt habe ich meinem Papa die Zeit gestohlen, das wusste ich nicht.
Genau. Ein nächstes Mal, da werden wir auch das Zeugnis von Hermann hören, der auch sehr viel mit dem Herrn erlebt hat und ich gemeinsam mit ihm auch schon auf einer Kasachstan-Missionsreise, aber auch in manchen Diensten hier vor Ort. Und ja, vielen Dank, Miriam, dass du uns da so mit hineingenommen hast in deine Geschichte, in das, was du so erlebt, durchlebt hast mit Jesus und auch mit und gegen die Angriffe des Teufels, wie du da aufgestanden bist. Das ist so ein ermutigendes Beispiel und Vorbild auch für uns. Die Angriffe des Teufels kommen nicht nur im Bereich von Gesundheit oder Krankheit halt, sondern auf ganz, ganz vielfältigen und verschiedenen Ebenen versucht der Teufel uns immer wieder irgendwie fertig zu machen. Ob er nun einen Grund dafür hat, manchmal ist es tatsächlich so, dass wir ihm Raum geben und er dadurch auch einen Zugang oder eine offene Tür in unserem Leben hat. Oder ob es manchmal auch gar keinen Grund gibt, er kann es einfach nicht lassen. Das ist sein Wesen. Er ist ein Dieb, er ist ein Lügner, er ist ein Zerstörer und er kommt und greift einfach an, weil er ein Rebell ist von Anfang an und weil er unsere Einheit mit Gott stören will, unseren inneren Frieden, unsere Einheit mit uns selbst zerstören will und unsere Einheit untereinander. Er ist ein Zerstörer, er ist ein Lügner und er versucht alles, um uns fertig zu machen. Aber darum ist Jesus auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Und jetzt sind wir in dieser Vorweihnachtszeit und wir denken daran, ja, danke Jesus, dass du uns in unserem Schlamassel nicht alleine gelassen hast, sondern dass du Mensch geworden bist, zu uns Menschen gekommen bist, in unsere Not hineingekommen bist, dich klein gemacht hast für uns, mit uns alles durchlitten, durchlebt hast und am Kreuz den Preis bezahlt hast für unsere Erlösung. Du hast uns erkauft. Wir sind frei in Jesus Christus. Er ist nicht nur gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, er hat sie auch zerstört. Und er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Amen. Und mit Jesus sind wir auf der Siegerseite. Amen. Aber ich muss sagen, trotzdem haben die Angriffe des Teufels noch nicht aufgehört. Es ist noch nicht die Zeit, wenn der Teufel in den Feuersee geworfen werden wird. Die Zeit wird noch kommen. Und wenn wir für immer bei Gott sind und alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Krankheit, alle Angriffe des Bösen vorbei sein werden. Wir leben in einer Zeit, wo schon jetzt das Reich Gottes mitten unter uns ist und inwendig in uns ist. Aber immer noch in einer Welt, wo wir Bedrängnis erleben, wo wir angegriffen werden und wo wir ja auch aufstehen müssen, wo wir dem Bösen widerstehen müssen und dürfen und auch autorisiert sind dazu in Jesus Christus und durch das Erlösungswerk, was er am Kreuz vollbracht hat. Sagt jemand Amen dazu? Glaubt das jemand? Amen. Ich wollte gerne kreativ sein und habe einen Film mitgebracht, weil ich das gerne so uns vor Augen führen möchte. Es gibt diesen geistlichen Kampf. Es gibt diese Auseinandersetzung.
Ich habe einen Film mitgebracht, weil ich das gerne so uns vor Augen führen möchte.
Wieso hören wir uns jetzt irgendwie zweimal?
Es gibt
Okay, technische Herausforderung. Also, kennt jemand den Film Der König der Löwen? Genau. Und da gibt es zwei Szenen, möchte ich gerne zeigen. Da gibt es eine Szene, die nenne ich Versuchung. Scar, das ist der falsche Löwe, der gegen den König der Löwen rebelliert, weil er selbst Herrscher werden will. Und er führt den jungen Löwen Simba in eine Versuchung, in das feindliche Territorium zu gehen, weil da gehen nur die Mutigen, nur die Erwachsenen hin. Und der kleine Simba wird eben dazu verführt, dorthin zu gehen und ahnt nicht, was ihn dort erwartet. Der Scar, dieser falsche Löwe, hat nämlich mit den Hyänen einen Pakt gemacht und der kleine Simba wird ja eben in Versuchung gebracht. Schaut euch das einmal an und bringt Simba da in Verbindung die geistliche Realität, wie der Teufel immer mit viel List und Tücke und Lügen und Täuschung uns neugierig machen will für etwas, wo irgendwie, ja, dass Gott uns irgendwas vorenthalten möchte. Und schaut euch das einmal an. Uns neugierig machen will für etwas, wo irgendwie, ja, dass Gott uns irgendwas vorenthalten möchte. Schaut euch das einmal an.
Wenn du etwas zu töten gedenkst, machst du das vielleicht besser gegen den Wind.
Ich weiß, wie man jagt, Onkel Scar.
Dann hoffen wir mal, dass uns nie ein Käfer angreift. Geh zu deiner Höhle, Simba. Ich bin kein Babysitter.
Babysitter? Ich herrsche mal über den Königsfelsen. Papa hat mir das ganze Königreich gezeigt. Ich werde mal über alles herrschen.
Ist das so?
Stell dir mal vor, wenn ich König bin, dann werde ich dir Befehle erteilen. Dir sagen, was du tun sollst. Ist das nicht schräg?
Schräg ist gar kein Ausdruck. Er hat dir also das ganze Königreich gezeigt. Hat er dir auch die Schatten gezeigt hinter der nördlichen Grenze?
Nein, er hat gesagt, ich darf da nicht hin. Niemals.
Und damit hat er vollkommen recht. Auf einem Elefantenfriedhof hat ein junger Prinz nichts zu suchen.
Ein Elefantenfriedhof? Cool.
Oh nein, ich plapper Maul. Aber früher oder später hattest du es sowieso erfahren als König und so.
Warst du schon mal da?
Wir alle waren schon mal da. Das ist kein Ort für ein Junges. All die verwesenden Gebeine. Schlammige Pfützen von siedendem Morast.
Verwesende Gebeine? Siedender Morast?
Versprich mir, dort nie hinzugehen, Simba. Und jetzt husch. Und vergiss nicht. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Euer Majestät.
Genau, das ist die Versuchung. Und ich spoiler mal die nächste Szene, während Benny das vorbereitet. Da ist der kleine Simba zusammen mit der Nala in das feindliche Gebiet vorgerückt, eben aus Neugierde und auch um zu beweisen, dass er ja schon wie die Erwachsenen sein kann. Und da lauern die Hyänen, um ein Opfer wie den kleinen Simba und die Nala zu fressen. Wäre nicht der gute Vater, der König der Löwen, rechtzeitig zu Hilfe geeilt, dann würden sie gefressen werden. Wie gut, dass der Vater, der König der Löwen, aufpasst auf seine kleinen Löwen und sich ja für sie einsetzt. Schauen wir uns das nochmal an und kommen dann zu der geistlichen Bedeutung bei uns.
Cool! Hörst du das, Nala?
Simba, jetzt komm schon, du hast bewiesen, wie mutig du bist. Die Sonne geht schon unter, ich werde sicher nicht hierbleiben und...
Na, sieh mal einer an. Wir hatten mit Besuch gar nicht gerechnet. Bleibt ihr zwei Schnuckelchen? Vielleicht zum Essen?
Ja, bleibt zum Essen. Ihr seid ein leckerer Mitternachts-Snack.
Jetzt hört mir doch nicht so auf den Pelz.
Will nur helfen.
Das haben wir doch schon so oft durchgekaut. Ich gehe alleine vor. Ich bin die Hauptablenkung. Die anderen übernehmen das Umzingeln.
Okay. Entschuldige.
Nicht entschuldigen, machen.
Mein ganzes Leben warte ich schon auf diese Mahlzeit. Welch unverhoffte Gaumenfreude, den Sohn eines Königs zu verspeisen.
Sekündchen, der König. Wie, und du weißt schon wer?
Herrscher, aber du weißt schon wo?
Mufasa herrscht nicht über mich.
Du kannst mir überhaupt nichts tun. Ich bin der zukünftige König.
Er sagt mir, was ich tun soll. In ihm lodert die Kraft seines Vaters. Ich frage mich, wie all der Mut wohl mundet.
Lass sie gehen, Shenzi. Sie haben einen Fehler gemacht. Einen furchtbaren Fehler. Aber wenn du das machst, zettelst du mit Mufasa einen Krieg an.
Hyänen und Löwen bekriegen sich seit Anbeginn der Zeit. Aber Mufasas Stammbaum endet. Schnappt sie euch!
Oh, tu mir nichts. Oh, mach noch mal.
Nie wieder meinem Sohn zu nahe zu kommen.
Nein, Mufasa. Nie wieder. Nie mehr wieder.
Ich hab dich gewarnt, Shenzi.
Ich finde, du warst sehr mutig.
Erste Petrus, Kapitel 5, Verse 8 und 9. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum und wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Wir haben einen Todfeind. Das müssen wir erst einmal feststellen. Es ist nicht so, dass wir als Pazifisten durch diese Welt laufen, sondern wir sind mitten in einem geistlichen Krieg, in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und es gibt einen Todfeind. Es zu ignorieren wäre dumm. Es wäre so, als wenn wir als Soldaten uns in einem Kriegsgebiet befänden, Afghanistan, Syrien, Und wir würden da chillig spazieren gehen und gar nicht daran denken, dass Minenfelder da sind, dass Scharfschützen da sind, die auf uns schießen, dass wir in einem Kampf uns befinden, dass es eine Funkverbindung gibt, dass wir Teil einer mächtigen Armee sind. Es wäre dumm. Als Christ, wenn ich nicht weiß, dass ich in einem geistigen Kampf, in einer Auseinandersetzung bin und mich so leichtfertig verhalte, dann ist es so, ja, dass ich wirklich in Gefahr bin. Wir sind in einem geistigen Kampf. Wir haben das Wort Gottes als unsere Kraftquelle und auch als unsere geistliche, mächtige, starke Waffe. Wir haben durch den Heiligen Geist die Verbindung mit Gott selbst. Und wir gehören zu einer Armee Gottes, nämlich zu Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, dass er die Gemeinde Gottes schützt und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können werden. Wir haben unsere Glaubensgeschwister. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir das nicht irgendwie außer Acht lassen. Wir haben einen Todfeind. Sich vor ihm zu fürchten, wäre ebenfalls falsch. Das ist auch ganz wichtig, diese Botschaft und diese Wahrheit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Jesaja 41, Vers 10. Da sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Wir sind gerade in der Vorweihnachtszeit und der Engel des Herrn hat verkündet, damals den Hirten und heute uns, Lukas 2, Vers 10 bis 11. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter, zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Amen. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn wir wissen, wer unser Herr ist. Jesus selbst hat gesagt in Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und in Johannes 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Amen. Jemand hat es wohl gezählt, ich weiß es nicht genau, ich habe nicht nachgezählt, aber es soll wohl 365 oder 366 Mal in der Bibel stehen, fürchte dich nicht. Ich habe es nicht gezählt, aber ich weiß aus meiner Bibellese, dass es sehr häufig dort steht. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Das ist auch die Botschaft, die wir verstehen müssen. Inmitten der Auseinandersetzung und des Kampfes, in dem wir geistlich auch stehen, inmitten dieses Konfliktes, in dem wir sind, wir dürfen uns gar nicht. Also wir brauchen, ja, es kann passieren, ne? Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir können uns immer wieder besinnen darauf, wer und auf wessen Seite wir sind. Wer wir sind und auf wessen Seite wir sind. Und wir haben einen Todfeind, ja, aber ihn im Glauben abzuwehren, ist unser Sieg. Wie das geht, hat Jesus uns vorgelebt. Letzten Sonntag habe ich über Besonnenheit gesprochen. Hier in der Bibelstelle 1. Petrus steht, seid besonnen und wachsam. Jesus hat uns das vorgelebt. In Matthäus Kapitel 4, da ist der Bericht davon, wie Jesus versucht wurde vom Teufel. Und Jesus hat dem Teufel im Glauben widerstanden. So wie Miriam in ihrem Zeugnis berichtet hat, wie wichtig es war, dem Teufel entgegenzutreten mit dem Wort Gottes, mit dem, was Gott sagt, und im Glauben, im festen Glauben, ihm zu widersprechen. Wie überwinde ich die Angriffe des Teufels? In 1. Johannes 4, Vers 4, da steht geschrieben, doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Durchschaut und überwunden. Es ist wichtig, dass wir die Taktik des Teufels durchschauen, damit wir dann auch überwinden können. Gott, der in uns wirkt, ist stärker als der Teufel, der in dieser Welt wirkt. Ja, er greift uns an, aber er hat kein Anrecht. Der, der in uns ist, ist stärker als alle Angriffe des Teufels. Deswegen in 1. Petrus 5, Vers 8, wie wir gelesen haben, seid besonnen, seid wachsam. Und wenn wir weiterlesen im nächsten Vers, da steht dann geschrieben, stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Ich möchte mit euch zusammen jetzt ein wenig die Taktik des Teufels anschauen. Ich möchte mit euch zusammen den Teufel bloßstellen. Weil wenn etwas offensichtlich ist, dann können wir damit auch umgehen, weil wir von Gott her auch die Waffen haben, um dagegen aufzustehen. Was ist denn die Taktik des Teufels? Was sind denn diese Hyänen, die von allen Seiten kommen und angreifen wollen und dich verspeisen wollen? Der Teufel, wie ein brüllender Löwe, er ist nicht der wahre Löwe aus dem Stamm Juda. Er verhält sich wie ein brüllender Löwe und er kommt und er sucht, wen er verschlingen kann. Was ist denn seine Taktik? Entweder einzureden, dass es ihn gar nicht gibt, und wenn, dann zu verharmlosen und zu relativieren. Das ist die eine Taktik. Oder aber Angst einzujagen, dass er Macht über uns hat, dass wir es nicht wagen sollen, uns aktiv für Gott einzusetzen. Immer wieder kriege ich auch mit, dass Leute Angst davor haben, sich richtig für Gott einzusetzen, weil sie sagen, immer wieder, wenn ich mich aufmache für Gott und seine Sache, ja, dann kommen Angriffe, dann kommen Schwierigkeiten, lieber die Füße stillhalten. Natürlich, wenn wir uns aufmachen und mit Jesus zusammen die Werke des Teufels zu zerstören und die Werke Gottes zu tun, ja, dann haben wir es mit einem Feind zu tun, der es nicht einfach so hinnehmen möchte. Aber wir sollen nicht Angst haben, weil wir auf der Siegerseite sind. Die Taktik des Teufels: Lügen über Gott und Gottes Liebe und Fürsorge zu uns, uns unterzujubeln. Uns zu sagen, nein, Gott liebt dich nicht, Gott hat dich verlassen, Gott kümmert sich nicht um dich, siehste, haben wir im Zeugnis auch gehört. Das ist seine Taktik. Das war schon bei Adam und Eva so, dass der Teufel mit List und Tücke, mit Lüge gekommen ist. In 1. Johannes 4, Vers 16, und das ist die Waffe des Wortes Gottes, mit der wir das abwehren können, da steht geschrieben, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich will einfach nur ein paar von diesen Taktiken des Teufels, von den Lügen des Teufels kurz anschauen. Ich weiß, es gibt viel mehr und der Heilige Geist ist aber da, um uns in der jeweiligen Situation aufmerksam zu machen, uns die Augen zu öffnen, dass wir erkennen, das ist eine Taktik des Teufels. Der sollst du voller Glauben mit dem Wort Gottes widerstehen und dann muss der Feind auch fliehen. Amen. Aber ein paar wollen wir uns anschauen, weil uns seine Taktik nicht unbekannt ist. Das nächste: Angebot in der Sünde und Lüsten dieser Welt Erfüllung zu suchen. Und dann ist es so wichtig, dass wir weitersehen als nur dieser Augenblick und dieser Verlockung. In 1. Johannes 2, Vers 17 steht, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das, was der Teufel uns anbietet, ist so vergänglich, ist nur kurz. Das, was danach kommt, ist übel. Und es ist so wichtig, dass wir auf das Ewige bedacht sind. In Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus selbst, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Erfülltes Leben ist in Jesus Christus zu finden. Und ich glaube, dass viele, viele davon berichten auch können. Und es ist so wichtig, dass wir das einfach klar haben und dass wir uns nicht in die Kompromisse mit den Verlockungen und Angeboten der Sünde irgendwie hineinbegeben. Wenn aber wir in Kompromisse eingegangen sind oder der Sünde erlegen sind, dann kommt der Teufel mit Verdammnis. Das ist der nächste Schritt, den er immer wieder unternimmt. Und er kommt mit Verdammnis, mit Scham und er sagt, ja, und du willst Christ sein? Ja, guck doch mal dein Leben an. Na, so kannst du zu Gott nicht kommen. Und da kommt Scham, Verdammnis und wie viele Menschen trauen sich nicht zu Gott zurückzukehren und warten erst mal ab, bis sie das mit sich selber irgendwie ausmachen und erst möglicherweise viel später, nachdem sie versucht haben, durch ein paar gute Werke sich wieder gutes Gefühl einzureden, zu Gott zurückzukehren. Das ist verkehrt. Der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Amen. Da, wo wir von einer Sünde übereilt werden, da, wo wir hinfallen, ist es so wichtig, dass wir aufstehen. Denn das Wort Gottes sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist versprochen. Gott ist da mit seiner Vergebung. In Römer 8, Vers 1 steht geschrieben, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist wichtig. Dann geht es weiter. Angst vor Versagen, vor Strafe, vor Krankheit, vor dem Bösen, vor Menschen und unendlich viele Ängste gibt es, die der Teufel versucht einzujagen. Warum? Weil wenn wir von Angst geplagt sind, dann sind wir nicht in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist aber die Autorität, die wir haben, um dem Teufel zu widerstehen und die Werke Gottes auch zu tun. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht geschrieben, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet vor der Strafe, zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Gottes Liebe kommt zum Ziel, wenn die Angst überwunden wird. Gottes Liebe vertreibt alle Angst. Und das ist so wichtig, wenn wir in Situationen kommen, wo wir uns ängstigen, dass wir mit dieser Angst zu Gott kommen und dass wir in der Liebe Gottes unseren sicheren Ort finden. Und diese Liebe Gottes, sie vertreibt dann die Angst. Krankheit, körperlich und seelisch. Wir haben gerade in dem Zeugnis gehört, ja, dass der Teufel auch Krankheit dazu benutzt, um uns letztendlich zu zerstören, körperlich und seelisch. Und wir lesen in 3. Johannes in Vers 2, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie es in deiner Seele weiß. Also, das ist das Gebet von Johannes für seinen Freund. Und das ist auch, ja, für uns wichtig, dass wir verstehen, es ist der Wille Gottes, dass es uns gut geht. In unserer Seele und auch körperlich. Gesundheit ist der Wille Gottes und ein Geschenk Gottes für uns. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Da ist auch wichtig, dass wir das nicht einfach nur hinnehmen, wenn Krankheit da ist, sondern dass wir uns an Jesus wenden und dass wir Hilfe und Heilung von ihm erbitten und in Anspruch nehmen und empfangen. Amen. Heilung ist ein Geschenk Gottes, was Jesus am Kreuz für uns bewirkt hat. Noch ein, zwei Sachen. Minderwertigkeit und Stolz. Das ist auch eine trickreiche Waffe des Teufels. Entweder durch Minderwertigkeit, du bist nichts, du kannst nichts, niemand wertschätzt dich und schau dich doch mal im Spiegel an, schau doch mal an und so weiter. Oder aber auf der anderen Seite durch Leistung dich in eine andere Ecke zu treiben und dass du stolz wirst auf dich selbst. Was das Wort Gottes uns aber sagt: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wenn du Minderwertigkeit hast und dich selber nicht annehmen kannst, ist es gut, sich vor den Spiegel zu stellen und die Wahrheit von Gottes Wort einfach mal dir selber zuzusprechen. Und auf der anderen Seite, 1. Korinther 15, Vers 10, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade, sagt Paulus. Bei allem, was er erreicht hat, ist er nicht stolz auf sich selber, sondern schreibt alles der Gnade Gottes zu. Unvergebenheit, Bitterkeit, Rachegefühle, beleidigt sein, dieser Zustand ist auch ein Trick des Teufels. Wir alle erfahren ungerechte Behandlungen und wir werden alle verletzt. Aber jetzt kommt es darauf an, wie wir darauf reagieren. Mit Vergebung, mit Loslassen, indem wir es in die Hände Gottes geben. Oder dass wir uns verschließen, dass wir bitter werden, dass wir nicht bereit sind zu vergeben. Und dann schaden wir in erster Linie uns selbst und der Teufel bekommt Zugang. In 2. Korinther 2, Vers 11, ganz interessant, der Kontext ist Vergebung. Da ist das Thema, um das es geht, Vergebung. Und dann sagt Paulus hier, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wer er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Es soll ihm nicht gelingen, dass wir durch Unvergebenheit in einen Zustand kommen, wo wir zu einer Beute für den Teufel werden. Amen. Deswegen ist Vergebung so, so wichtig. Epheser 4, Vers 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Vergebung, ein großes Thema. Aber da sollten wir nicht stehen bleiben, wenn da irgendeine Form von Bitterkeit, Unvergebenheit da ist. Wir müssen das unbedingt, um unserer selbst willen auch, zu Jesus bringen und loslassen und abgeben. Negatives Reden, negative Einstellung. Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. So oft passiert es, dass wir unbedacht anfangen, negativ zu reden. Über uns selbst, über andere Menschen. Und wir geben Raum für zerstörerische Mächte in unserem Leben. Oder auch Herzenshaltungen, und das ist in Philipper 4, Vers 8 wird beschrieben, dass wir bedacht sein sollen auf das, was gut ist, was lobenswert ist, was positiv ist, was zum Leben dient, was aufbaut, was ermutigt. Das ist so entscheidend. Ja, und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Taktiken des Teufels, aber das Endziel ist immer Zerstörung. Der Teufel will Einheit zerstören. Einheit zwischen Gott und uns Menschen, Einheit in unserer eigenen Seele, eine innere Zerrissenheit und Einheit zwischen uns und den Mitmenschen. Das ist so wichtig, dass wir da wachsam sind. Was tun, wenn wir den Teufel durchschaut haben, wenn wir erkannt haben, was denn nun seine Taktik ist? Jakobus 4, Vers 7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Und nochmal möchte ich Bezug nehmen auf das Zeugnis, was wir zu Anfang gehört haben. Wenn wir voller Glauben dem Teufel widerstehen, muss er fliehen. Amen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Zuerst müssen wir mit Gott ins Reine kommen. Es reicht nicht, einfach nur zu proklamieren und zu sagen, in Jesu Namen, Satan, du musst verschwinden. Wenn wir nicht im rechten Stand mit Gott sind, wenn wir aus uns selbst heraus reden, dann ist es ein Witz für ihn. Wenn wir aber im rechten Stand mit Gott sind, dann haben wir Autorität in unserem Leben, dann muss er auf uns hören und dann muss er fliehen. Und das ist deswegen auch so wichtig, dass wir schauen, dass unsere Beziehung zu Gott im Reinen ist. Das ist das Erste. Und wenn das geklärt ist, dann dürfen wir dem Teufel und sollen wir dem Teufel entschieden widerstehen. In Jesu Namen. Amen. Und schließlich sich von Gott füllen lassen. In der Seelsorge kommt es immer wieder so, dass Menschen einfach nur ein Befreiungsgebet haben möchten, weil sie vom Teufel attackiert, angegriffen werden und denken, wenn der Pastor der Seelsorge jetzt ein vollmächtiges Gebet spricht, ja, dann bin ich den Teufel los und dann ist alles easy. Es ist aber oft nicht so. In der Bibel steht auch geschrieben, dass wenn die Dämonen, wenn der Teufel fliehen muss und dann bleibt das Haus leer und wird nicht gefüllt mit dem Guten, mit dem Geist Gottes, mit Gott, mit der Wahrheit des Wortes Gottes, dann kommt der Teufel nach einer Zeit wieder und sieht das Haus leer und sagt, hey, gibt's da nicht noch 7 Bösere, die mit mir einziehen wollen? Hier ist immer noch Raum. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz, unsere Gedanken mit dem Wort Gottes, mit dem Guten, mit dem Geist Gottes füllen, sodass der Teufel gar keinen Raum mehr hat. Amen? Das ist so wichtig. Okay, ich möchte damit auch schon zum Abschluss der Predigt kommen. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass der wahre Löwe aus dem Stamme Juda, Jesus Christus, der König der Könige, dass er am Kreuz den vollkommenen Sieg vollbracht hat. Er hat überwunden. Wir sind auf der Siegerseite. Es gibt keinen Grund zur Angst. Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass der Teufel da ist und dass er trickreich uns versucht, zu Fall zu bringen. Deswegen seid besonnen, seid wachsam. Widersteht dem Teufel im festen Glauben, so muss er fliehen. Lasst euch nicht alles gefallen, was an Zerstörung in euer Leben kommt, sondern steht innerlich dagegen auf, steht mit dem Wort Gottes dagegen auf und der Teufel muss fliehen. Amen. Während das Lobpreisteam nach vorne kommt und wir noch ein Lied singen und dann zum Abendmahl übergehen werden, möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Sieger von Golgatha bist, dass du der Löwe aus dem Stamme Juda bist. Wir preisen deinen Sieg und wir feiern heute Morgen deinen Sieg und wir wollen an jedem Tag und in jedem Augenblick wissen, dass wir mit dir verbunden auf der Siegerseite sind. Danke, dass du uns aufforderst, besonnen zu sein, wachsam zu sein, jedoch nicht ängstlich, weil wir wissen, dass du auf uns achtest, dass du uns führst und leitest, dass wir mit dir mehr als Überwinder sind. Danke, Jesus, dass du gekommen bist in diese Welt und dass du die Werke des Teufels zerstört hast. Und wir nehmen deinen Sieg in Anspruch. Und das bete ich, Herr, für jeden meiner Brüder und Schwestern hier vor Ort und auch im Livestream, da wo Ängste sind. Herr, ich bete, dass du mit deiner Liebe kommst und dass alle Ängste weichen und fliehen müssen in Jesu Namen. Herr, ich bete, dass wo Lügen des Teufels geglaubt wurden und Minderwertigkeit da ist oder auch eine falsche Bescheidenheit, die einen Stolz in sich auch verbirgt. Ich bete, dass du mit der Wahrheit deines Wortes kommst und dass wir unsere Identität aus dir ziehen, Herr. Ich bete, dass du mächtig kommst in jedes Leben hinein, dass du mit Heilung und Befreiung kommst, Herr, dass wir als Überwinder in dieser Welt leben und mit dir zusammen die Werke des Teufels zerstören, mit dir zusammen die Werke Gottes tun. Herr, ich bete, dass du uns salbst, dass du uns befähigst und bevollmächtigst. In Jesu Namen, Herr, ich preise dich für den Sieg, in den du uns mit hineingenommen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.